Herzlich willkommen zu Teach the Skill, Not the Drill, dem erfolgreichsten Podcast zwischen Sportmedizin, Leistungsdiagnostik und Institut für angewandte Wissenschaften. Ich habe mir heute wieder einen Gast eingeladen. Mein Name ist Hardy Gense und mein Gast stellt sich mal ganz kurz selber vor.
Ja, hallo, Marco Dietz mein Name. Bin Mitarbeiter im Bereich Trainingswissenschaft am Olympiastützpunkt Berlin und da überwiegend oder schwerpunktmäßig in der Kraftdiagnostik zu Hause.
Ja, also wie ihr schon mitbekommen habt, wir sind heute beim Olympiastützpunkt Berlin in der Fritz-Lech-Straße. Marco, wir steigen direkt ein ins erste Gespräch. Seit wie vielen Jahren bist du jetzt schon am Olympiastützpunkt?
Ja, OSP Berlin darf ich jetzt schon seit 2010. Also ich bin jetzt 10 Jahre habe ich voll, bin jetzt im 11. Jahr genießen und bin immer noch sehr glücklich hier.
An deinem Dialekt hört man ja, du kommst nicht aus Berlin. Wo kommst du denn her?
Nee, das ist richtig. Gebürtig bin ich eher im süddeutschen Raum zu Hause. Ich bin gebürtiger Nürnberger. Ja, aber die wunderschöne Stadt Nürnberg habe ich schon relativ früh verlassen, also direkt nach dem Abitur, dann über Umwege tiefstes Westdeutschland dann nach Berlin gekommen. 2010, genau. 2010.
Also kann man ja sagen, es ist uns wieder mal nicht gelungen, dass wir einen Bayern nach Berlin geholt haben, weil Nürnberg gehört ja nicht zu Bayern, ne? Ist ja Franken.
Ja, sie streiten, guter Punkt. Ja. Bin sehr begeistert über deine vertieften Kenntnisse, was den süddeutschen Raum betrifft. Aber ich sage jetzt mal, ja, geografischen Kenntnisse, genau. Aber ich würde mal sagen, in meiner Generation sieht man das nicht mehr ganz so eng. Ja. Eltern und Großeltern, ja, dürftest du da nicht so ansprechen als Bayer, das ist richtig.
Ja, okay. Wenn wir auf 10 Jahre Leistungsdiagnostik zurückschauen, kannst du mir sagen, von deiner Testbatterie, die ihr absolviert, wo liegt der Unterschied zwischen der Sportmedizin und der Leistungsdiagnostik? Ich glaube, das könnte vielen Leuten da draußen interessieren, Eltern und Sportler.
Gut, also ich würde jetzt mal ganz grob sportmedizinische Grunduntersuchung und ich nenne es mal leistungsorientierte Leistungsdiagnostik voneinander trennen. Das eine hat den Schwerpunkt Medizin, ja, wo der Sportler oder der Athlet und die Athletin untersucht wird, ob sie sporttauglich ist, ja, wo er dann quasi, ist ja vom DOSB auch verpflichtend, diese Sporttauglichkeit bescheinigt zu bekommen. Ja. Es hat also eher einen medizinischen Hintergrund. Ja. Natürlich werden im Rahmen der Sportmedizin oder der sportmedizinischen Grunduntersuchung eben auch Leistungstests absolviert, weil man eben dadurch dann eben die Sporttauglichkeit nachweist. Das ist die medizinische Seite. Und die Seite, in der ich tätig bin, die ist ganz klar Richtung Leistung orientiert. Ja, da werden eben Leistungsparameter erfasst, um eben die Leistungsfähigkeit, in meinem Fall die Kraftfähigkeiten des Athleten zu erfassen, zu beschreiben, zu analysieren, um eben die bestmögliche oder die Leistungsentwicklung des Athleten voranzutreiben im Zusammenarbeit mit dem Trainer. Also nochmal zusammengefasst, einmal haben wir eher den medizinischen Aspekt auf der einen Seite und auf meiner Seite eher den leistungsorientierten Aspekt.
Das heißt, weil du gerade sagtest, du hast die Kraftmessung. Du hast mir gerade den Raum gezeigt mit, glaube ich, 5 Testgeräte standen da oder 6.
Ja.
Kannst du mal ganz kurz sagen, das neueste Gerät, was ihr bekommen habt?
Genau, also wir haben jetzt mittlerweile 4 oder andersrum anfangen, 3 Isomet-Maschinen als Basisgerät plus noch ein Standalone-Modul für Bauch- und Rückenmuskulatur. Das heißt, wir haben 4 Isomet-Maschinen, die selbstständig arbeiten. Und daran finden zu 80-90% unserer Kraftdiagnostik statt. Wir haben natürlich noch auch Krafttests in anderen Feldern, also sprich Sportmotorik, ganz normal Kraftraum, Langhanteldiagnostik, Sprungdiagnostik, wenn man die zur Kraft dazu zählen möchte, oder Kraftdiagnostik an anderen Messgeräten. Aber ein Großteil der Kraftdiagnostik am Olympiastützpunkt Berlin findet eben im sogenannten Kraftlabor statt, an den Isomet. Diagnostikmaschinen.
Ja. Und das letzte Gerät, was ihr geholt habt, wo liegt man da preislich?
Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich das, vielleicht haben wir da auch ein bisschen Rabatt bekommen, ob ich jetzt die Zahl 1:1, aber wir sind natürlich im 6-stelligen Bereich bei der Anschaffung. Ja.
Weil du sagst testen, hast du denn eigentlich auch was mit dem Ergometer-Test, mit dem Laufbahntest zu tun?
Also auf OSP-Seite nein, das liegt bei uns auch in der Medizin. Ja, also die physiologische Leistungsdiagnostik oder Ausdauerdiagnostik wird bei uns über die Kollegen in der Medizin abgehandelt. Und damit habe ich jetzt in meinem Bereich nichts zu tun.
Okay. Wenn du die Kraftdiagnostik, kannst du sagen, welche Testbatterie für einen Eishockeyspieler, was ihr testet?
Kann ich sagen. Also wir haben einmal die Testbatterie angelehnt an die Abstimmung mit dem Deutschen Eishockeybund. Das ist also unsere sogenannte Verbandsdiagnostik, die mit dem Verband abgestimmt ist, als auch mit allen anderen beteiligten Olympiastützpunkten. Das ist eine dezentrale Diagnostik deutschlandweit. Die geht über die Sportmotorik, Kraftraum, Langhanteldiagnostik, Sprungdiagnostik und dann punktuell Rumpfdiagnostik am Isomet. Ja, das ist die Sprung- und Kraftkomponente.
Eine Zwischenfrage, ja, wenn gerne. Du sagst Langhantel-Test, wie kann ich mir den vorstellen mit der
Langhantel? Also Langhantel-Test bedeutet dann einmal umsetzen, also Gewichthebertechnik umsetzen auf einer Wiederholung, Kniebeuge vorne auf einer Wiederholung und Bankdrücken auf einer Wiederholung. Maximales Gewicht.
Ja. Ach so, also du bewertest dann nicht die Technik, sondern wie viel er tatsächlich schafft. Mhm. Ah, okay,
gut. Genau. Die Athleten werden immer mehr beladen oder beladen sich immer mehr mit Gewicht an der Langhantel, bis über den geforderten über die geforderte Bewegungsamplitude wirklich nur noch eine maximale Wiederholung, also diese 1 RM, wird erfasst, möglich ist.
Genau. Weil ich kenne diese Geräte von den Langhantel-Technik oder vom Langhantel-Training. Da klebt man sich auf die Langhantel rauf und dann kann man die Geschwindigkeit, die Zuggeschwindigkeit messen. Mhm. Das wird gar nicht gemessen.
Mhm. Nee, das ist nicht. Ja. Also, wir haben auch diese Technik bei uns im Haus, aber das ist jetzt nicht Bestandteil der Testbatterie. Okay. Genau. Also, das ist jetzt die eine Testbatterie, die Verbandsdiagnostik. Dann haben wir natürlich noch hier regional die Eisbärendiagnostik. Die ist etwas mehr isometlastiger. Also, da werden deutlich mehr Tests am Isomet noch durchgeführt.
Welche?
Also, Beinkraft. Also, sehr viel Beinkraft und Beinbeuger, Körpermitte. Genau. Beinbeuger, Beinstrecker. Mhm. Dann die Streckerkette, also Knie-Hüftstreckung, also an der Beinpresse eben.
Ja. Ja.
Und die Körpermitte noch, Bauch- und Rückenmuskulatur. Und an der Langhanteldiagnostik haben wir noch Bankdruck und Bankzug.
Ja, und der Sprungtest auch?
Sprünge auch, genau. Also Entschuldigung, Sprünge fallen manchmal ein bisschen über oder hinten runter, aber Sprungdiagnostik, Sprungkraft ist zu 90% in jeder Diagnostikbatterie sportartübergreifend dabei.
Mhm. Wenn du aus deiner Erfahrung 10 Jahre Eishockeyspieler testen, welchen Typus suchen wir Eishockeyspieler? Den schnellkräftigen?
Ja, also ich sage mal immer so, der Ansatz, wir bewegen uns in der Spielsportart und eine Spielsportart hat oftmals fast für jeden Körpertypen einen Platz, so nenne ich. Ja. Mhm. Ist ja auch ähnlich im Basketball, da haben wir große, kräftige Spieler, wir haben große, schlanke Spieler, aber wir haben auch kleine, wendige Spieler. Jeder findet irgendwo im Spielsport oder kann seinen Platz finden. Nichtsdestotrotz müssen gewisse Grundvoraussetzungen, ob die jetzt kognitiv sind oder konditionell, erfüllt werden, weil man sonst limitiert ist im Aufstieg der verschiedenen Leistungsklassen. Und Eishockey ist ja bekannt als die schnellste Spielsportart der Welt. Somit bewegen wir uns eher im Schnellkraftbereich. Somit würde ich auf deine Frage antworten, wir suchen den schnellkräftigen Athleten.
Weil in 10 Jahren Testung, die du hattest, da hat sich ja das Eishockey auch wieder weiterentwickelt.
Absolut.
Und ich glaube, die Eishockeyspieler von vor 10 Jahren bringen nicht mehr die Masse heute mit, die sie vor 10 Jahren hatten, sondern sind wesentlich austrainierter.
Korrekt.
Ja, sind wesentlich schnellkräftiger. Mhm. Und nimm mir mal ein Beispiel. Würdest du mir zustimmen, weil ich habe damals vor ganz langer Zeit gehört, die besten Werte hatte von dem goldenen Jahrgang, von der Schnellkraft her. Vielleicht kannst du den Namen sagen.
Also es unterliegt jetzt ein bisschen dem Datenschutz, aber wenn du F.B. Meinst, dann reden wir von dem gleichen Spieler.
Ja, ja gut, man kann den Namen nennen. Also wir reden also über
Buschi.
Genau, über Florian Busch. Mhm. Und das fand ich damals so, wenn man die Zeit zurückschraubt, wo du gesagt hast, der hat in der Schnellkraft-Testbatterie die besten Werte von allen.
Mhm, das ist richtig.
Und wenn man sich ihn jetzt anschaut, der sieht ja jetzt nicht aus wie ein Tier, wie ein Monster.
Ist auch richtig.
Aber die Übertragung aufs Eis war ja sowohl kognitiv als auch von der Spielveranlagung, individuelle Fähigkeiten, als auch von seiner Schnellkraft. Das hätte ich zum Beispiel nie gedacht, als du mir das gesagt hattest damals.
Also ja, Buschi war ein Spielertyp. Also ich bewerte ihn jetzt weniger als Eishockeyspieler, sondern mehr als Athlet anhand der Diagnostikbatterie. Er war ein Athlet oder ist ein Athlet, der in relativ kurzer Zeit sehr viel Kraft produzieren konnte. Das spricht eben für seine Schnellkraftfähigkeiten, wie er seine Muskulatur rekrutieren konnte und dann aktivieren konnte. Und da ist er natürlich in so einer Diagnostikbatterie von Vorteil, weil danach wird gemessen, das wird gesucht. Ja. Und dann kommt dazu, er war nicht der schwerste Spieler. Ja. Also sein Kraft-Last-Verhältnis, also erbrachte Kraft pro Kilogramm Körpergewicht, spielt ihm da natürlich in die Karten. Ja.
Mhm. Habt ihr denn eigentlich mal gemessen, wie viel Kilometer ein Spieler, der, sagen wir mal, Also 4 Eiszeit ist 22, 25 Minuten, hat er fast die Hälfte des Spiels gespielt. Gehen wir mal von einem Durchschnittswert aus zwischen 12 bis 15 Minuten. Ja, das könnte man schaffen als normalen Durchschnitt. Wie viel Kilometer ein Eishockeyspieler im Spiel läuft?
Nee, also ich glaube, die Frage muss ich zurückgeben an die Eistrainer oder an die eher im Verein ansässigen Sportwissenschaftler und Trainer. Nein, das, also ich persönlich habe es noch nicht gemessen. Ich glaube auch nicht einer meiner Kollegen, dass er das schon mal getan hat. Dafür hatten wir noch nicht den Auftrag.
Also ich sag mal, bei 4 Eiszeit zwischen 25 bis 30 Minuten kommt er so bei 4 Kilometer an. Und daher nehme ich die nächste Frage. Wenn er einen Ergometer-Test machen sollte, würdest du eher Ergometer oder Laufband? Was ist sportartspezifischer für uns Eishockeyspieler?
Genau, also am sportartspezifischsten ist natürlich das Schlittschuhlaufen.
Okay.
Das heißt, ich würde immer einen Eistest, egal was der untersucht, oder was sein Ziel ist, herauszufinden, welche konditionelle Fähigkeit abgefragt wird, einem Off-Eistest, bleiben wir mal in dem Termini, einem Off-Eistest bevorzugen.
Ach, ernsthaft, ja?
Korrekt, ja.
Okay.
Also das zeigt auch die, ja, ich bin jetzt da nicht so ganz tief drin in der Materie, aber die Studiensituation, an der wir teilgenommen haben oder was wir hier in Berlin mal durchgeführt haben, hat das ja auch nochmal klar ans Tageslicht gebracht, dass der Eishockeyspieler natürlich am besten getestet wird, wenn er sich in seinem Umfeld bewegt und es ist nun mal das Eis und ist dementsprechend das Schlittschuhfahren. Ergebnisse off-Eis können schon wieder ein anderes Ergebnis bzw. ein anderes Ranking innerhalb der Testgruppe liefern, ja, wenn es ums Laufen geht. Gehen wir aufs Fahrrad, kann das ja nochmal ein ganz anderes
Ergebnis sein.
Wir entfernen uns immer mehr der eigentlichen Bewegung des Eishockeyspielers. Das heißt, Diagnostik on Ice ist auf 1, ja, Top 1. Geht man off Ice, würde man ins Laufen gehen.
Also Laufband?
Auf 2, genau. Und ist Laufen nicht mehr möglich und man versucht nur rein, die Ausdauerfähigkeit oder die konditionelle Fähigkeit Ausdauer des Spielers zu beschreiben und man geht aufs Fahrrad, ist man eigentlich schon auf Position 3.
Das heißt, weil man muss ja davon ausgehen, dass nicht jeder die Möglichkeit hat, so eine Leistungsdiagnostik durchzuführen.
Korrekt, absolut.
Aber wenn ich trotzdem einen Wert haben möchte, der irgendwo messbar ist, was hältst du vom Cooper-Test?
Also absolut, ja. Also man muss ja auch immer überlegen, mit welcher Mannschaft oder mit welchem Altersklasse man zu tun hat. Ja. Und natürlich hat jeder Leistungstest irgendwo seinen Stellenwert, immer die Berechtigung nach Aufwand und Ertrag. Ja. Und deswegen ist absolut im Cooper-Test einsetzbar, sage ich jetzt mal, in den mittleren bis unteren Leistungsklassen oder Altersklassen. Altersklassen trifft es vielleicht besser.
Ja. Na, weil beim Cooper-Test habe ich über Jahrzehnte die Evidenz. Also ich habe irgendwo einen Nachweis. Und was ich am Cooper-Test gut finde, ist, 12 Minuten entspricht in etwa unser Eiszeit, unser Durchschnittseiszeit. Und die Kilometer, die ich schaffe, zwischen 3 bis 3,2, 3,5, kommt auch dem sehr nahe,
das ist richtig,
was ich im Spiel schaffe. Deswegen finde ich den Cooper-Test, wenn ich die Brücke baue, halt eben so nah zum Eishockey.
Aber jetzt mal eine Gegenfrage von mir. Jetzt stell dir mal die Frage, entspricht das Belastungsprofil des Cooper-Tests auch dem Belastungsprofil bei einem Eishockeyspiel?
Nee, weil er natürlich zwischen 30, 45, 60, 90 Sekunden ist viel, natürlich immer wieder eine Pause hat.
Korrekt.
Versus 30, 60, je nachdem, mit wie viel reingespielt wird.
Genau.
Also so kannst du es nicht messen.
Ja,
ja, also, ja, da gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite ist ja auch der Cooper-Test immer auch so ein Willenstest. Ne?
Auch richtig, ja.
Also auch daran muss man ja Athleten irgendwo beurteilen, ob sie die Nummer jetzt durchziehen. Ne?
Ja, absolut, aber du musst dir dann bewusst sein, dass du eben mit so einem Test, bleiben wir mal beim Cooper-Test, immer weniger den Eishockeyspieler an sich misst. Ja?
Ja.
Sondern du misst einen Athleten und du misst seine Ausdauerfähigkeit, über 12 Minuten eine maximale Strecke zurückzulegen. Ja? Das kann in einem Belastungstest, damals einem Sprint-Wiederholungstest, ja, also den klassischen Sprint-Repeated-Shuttle-Run, ja, das Ergebnis schon wieder anders aussehen.
Mhm.
Weil der Spieler muss schnell sein, er muss schnell regenerieren, um wieder schnell zu sein. Das wird in so einem Test abgefragt und im Cooper-Test eben eine andere konditionelle Fähigkeit.
Mhm. Mhm. Welche konditionelle Fähigkeit sollte denn ein Eishockeyspieler haben? Grundlage oder Intervall?
Ja, da würde ich mal sagen, da würde ich mich jetzt nicht zu 100% auf eine Seite schlagen, weil, wie man immer so schön sagt, Grundlagenausdauer ist die Basis von allem.
Mhm.
Dem würde ich jetzt erstmal grundsätzlich nicht widersprechen. Jetzt ist die Frage, was gewinnt einem Grundlagenausdauer? Bestimmt nicht den ersten Shift, auch nicht das erste Drittel und wahrscheinlich auch nicht das Spiel. Ja, aber Grundlagenausdauer gibt einem Sicherheit, über ein Spielwochenende zu kommen, ja, über ein Turnier zu kommen. ja, über eine, durch eine Weltmeisterschaft oder auch durch eine Saison zu kommen. Ja, dass der Spieler eben aufgrund seiner mittelfristig bis langfristigen Regenerationsfähigkeiten es schafft, immer wieder zu regenerieren. Ja, das ist so die Basis oder die Seite der Grundlagenausdauer. Ja, zweiter Punkt war Intervalltraining, richtig?
Genau.
Ja. Und das Intervalltraining oder Kurzzeitausdauer, ja, oder die hohen Belastungen in immer wiederkehrenden Abständen, das sind Fähigkeiten, die man braucht, um im ersten Schiff da zu sein, um das erste Drittel für sich zu entscheiden oder um vielleicht auch das Spiel für sich zu entscheiden. Weil wir wissen ja, wie du gesagt hast, ja, wir spielen um die 12 bis 15 Minuten pro Spiel in Intervallen, also in Shift für Shift mit kurzen Zwischenpausen, Wechselpausen. Und da wird die Grundlagenausdauer in einem Spiel nicht so enorm gefordert, wie man es vielleicht vermuten möchte, ja, aber über die Dauer der Saison definitiv.
Also kann man ja sagen, die Grundlage ist sozusagen die Basis, damit ich das Intervalltraining aufbauen kann.
Auch. Ja, auch so könnte man ja, vereinfacht ausdrücken. Ich meine, ich sehe das immer unter dem großen Deckmantel des Spielsports. Ja, und im Spielsport ist es komplexer. Spielsport macht auch deswegen so viel Spaß, meiner Meinung nach, weil es eben eine komplexe Sportart ist mit Spielgerät. Mhm. Ja, gehen wir jetzt in den Individualsport zum Schwimmen oder zum Laufen, um es mal wirklich ganz klassisch zu halten. Da lässt sich natürlich konditionelle Fähigkeiten, die einen direkten Zusammenhang haben zur sportlichen Leistung, viel klarer und viel einfacher herausfinden. Ja. Ja. Oder im Gewichtheben. Ein Gewichtheber ohne Kraft braucht ja kein Gewichtheben. Also ich übertreibe, ne, um es etwas plastischer zu machen. Und im Spielsport sind eben auch diese vielseitigen konditionellen Fähigkeiten gefordert, um möglichst aus konditioneller oder athletischer Sicht, ja, ein erfolgreicher Athlet zu sein. Ja.
Wenn du, weil du sagtest, du hattest die Eistests, meine Frage, kennst du den Beep-Test?
Ja.
Ja. Der ist ja 20 Meter lang und dann brauchst du ein bisschen Timing zum Anfang, dass du in diesem Piepton drinnen bleibst und dann steigert sich ja der Beep-Test bis Stufe 16, keine Ahnung. Und du kriegst, glaube ich, ein, zwei Verwarnungen, dass du noch drinnen bleibst mit diesem Karenzfenster von einem Meter. Kann man diesen Test übertragen aufs Eis, dass man anstatt 20 geht man auf 40 Meter, wenn man ja doch auf Kufen schneller läuft als auf einem normalen Sportschuh und dass man versucht, diesen Test zu übertragen?
Also ehrlich gesagt habe ich mir darüber auch schon mal Gedanken gemacht. Das ist eine Zeit lang her, deswegen stecke ich nicht mehr so sehr im Detail. Mit Sicherheit kann man einen Off-Ice-Test wie jetzt den Beep-Test auch versuchen, aufs Eis zu übertragen, ob man dann die Strecken variiert, weil man auf dem Eis schneller ist als auf dem Land, weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber Fakt ist, dass der Beep-Test, also wenn wir es jetzt wieder von der konditionellen Seite betrachten möchten, ja auch ein Ausbelastungstest ist, um eine eventuelle VO2 Max, also maximale Sauerstoffaufnahme des Athleten zu bestimmen. Somit ist er gleichzusetzen oder untersucht das was Ähnliches wie der Feldstufentest, also wie ein klassischer Lauftest mit Pausen zur Blutlaktatabnahme und dann Steigerung der Geschwindigkeiten. Also er beschreibt aus meiner Sicht den Eishockeyspieler nicht besser. Es wirkt vielleicht von außen ähnlicher, weil es eben so ein also als kurze Distanzen sind. Ja, mit Starten, Stoppen, ja, da gebe ich dir recht, Starten, Stoppen ist natürlich da ein Vorteil. Aber den aufs Eis zu übertragen, könnte man probieren, wurde mit Sicherheit auch schon gemacht, aber ich kann mich
nicht. Ich weiß, dass ein Karl Schwarzenbrunner den Charivan Off-Ice, das sind ja 25 Meter, 12 Mal, dass du auf 300 Meter kommst, den hat er übertragen aufs Eis. Mhm. Ist ja im Grunde genommen, der Beep-Test ist ja steigernd, also dass es hinten raus immer schneller wird. An, ja. Und dort hast du die 25 Meter sofort, also gleich als Beispiel von Bande zu Bande im Querformat oder startest Grundlinie, bis du die 25 Meter hast. Und das fand ich auch interessant, dass man diesen Test zumindest übertragen konnte aufs Eis, um halt eben VO2 Max zu messen oder was auch immer du messen möchtest. Ja.
Ja, abzuschätzen.
Genau, oder abzuschätzen.
Eine Schätzung je nach Level. Also so ist es zumindest am Beep-Test, dass wenn man das und das Level mit der und der Stage erreicht, dann in dem und dem Bereich liegt, weil es wird ja nicht gemessen, weil man ist ja nicht an einem Spielrohrergometriegerät angeschlossen, sondern es wird ja nur geschätzt. Aber die Frage ist, der Test von Karl, wie gehen die Athleten oder was ist die Anweisung? Ich weiß ja nicht ganz genau, laufen die diesen Test dosiert, ja, oder laufen die den auf maximale Geschwindigkeit?
Auf maximal. Also on-ice, off-ice, sowohl als auch on-ice ist maximal. Also Das ist ja quasi das Ende der Testbatterie, ist ja, ja dann, wenn du es an einem Tag schaffst, ist es dann quasi der Shuttlebahn und mhm. da ist es maximal alles, was du kannst.
Ja, okay, ja. Also.
Ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Wenn du in Sachen Leistungsdiagnostik den Feldstufentest hast du erwähnt.
Mhm.
Zu meiner Zeit, ich hatte alle drei gehabt. Ich hatte den Ergometertest, den Laufbahntest und den Feldstufentest.
Mhm.
Ist der, weil ich sehe relativ wenig, auch von anderen Sportarten bei uns in der Leichtathletikhalle,
mhm.
ist er einfach logistisch zu aufwendig oder warum distanziert man sich vom Feldstufentest?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man sich distanziert, also habe ich zumindest nicht mitbekommen, also jetzt im Rahmen unserer Diagnostikanfragen ist der Feldstufentest im Ausdauerbereich noch durchaus gefragt. Mhm. Also es kommt immer auf die Sportart drauf an und auch auf die Gruppengröße. Also ganz klar auf dem Laufband, also ein Laufbandstufentest. Bei einem Laufband kann den nur ein Athlet machen.
Okay. Ja, ist richtig. Okay.
Ein Feldstufentest mit einer Mannschaft oder mit einer Trainingsgruppe von 5 bis 8 Athleten können alle gleichzeitig teilnehmen.
Ja.
Ja.
Na, und du wirst gezogen.
Genau.
Also je mehr Leute noch im Rennen sind, anstatt weil auf dem Laufband bist du alleine.
Das ist richtig. Also ich sage jetzt mal, die psychologische Komponente kann ich jetzt nicht einschätzen.
Ja.
Aber ich gebe dir recht, im Windschatten von jemandem zu laufen ist vielleicht, quält man sich noch ein paar Meter hinten raus oder vielleicht noch eine ganze Stufe raus, ja, als auf dem Laufband alleine zu laufen. Wobei man ja auch sagt, ich habe es jetzt selber, also kann es nicht nachempfinden, habe es nie geprüft, ob man auf dem Laufband leichter läuft, weil man muss ja theoretisch nicht laufen nach vorne, man muss ja nur nach oben springen, das Laufband läuft unter einem durch. Aber es sind, also wie gesagt, es hat alles so seine leichten Vor- und Nachteile.
Mhm.
Aber um deine Frage nochmal drauf zurückzukommen, also der Feldstufentest wird in keinster Weise jetzt irgendwie verdrängt. Es liegt immer an den Anfragen oder an den Sportarten, um was es geht. Aber es ist halt ein klassischer Grundlagenausdauertest. Und wie mein Kollege aus dem Ausdauerbereich immer sagt, gewonnen hat der am Ende am längsten rennt.
Ja. Das ist das Institut für angehörende Wissenschaft.
Genau, da sind wir ganz klar zurück. Ja. Back to the roots der Wissenschaft. Ja. Gewonnen hat der am längsten rennt. Ja. Unabhängig des Laktats.
Kommen wir zur Messung, weil du gerade Laktat gesagt hast. Nenn mir mal Werte, was ein Eishockeyspieler, um die Frage anders zu formulieren, für mich war es als Spieler immer so, ich wusste, in einer Sommervorbereitung an dem Tag findet die Testung statt. Also war mein Ziel, bis dahin will ich maximal austrainiert sein und will mich als junger Spieler gerade über eine gute Testbatterie ins Gespräch bringen. Weil ich glaube, das ist heute immer noch so, dass wenn du gute Testergebnisse erzielt hast, wird über dich gesprochen. Von den Trainern, von den Mitspielern. Mann, der hat hier die und die Wattzahl getreten.
Das ist richtig, ja.
So, der hat im Beinbeuger, im Beinstrecker hat er das hier erreicht. Nenn mir doch mal die Sauerstoffaufnahme, was ein guter Wert ist. Laktat, ja, wie er kommt. Body Mass Index und Körperfett. Ob du mir dazu was sagen kannst? Was so, sagen wir mal, für einen austrainierten Eishockeyspieler, fangen wir an mit Körperfett. Mhm. Wie viel Prozent?
Ja, also wie eingangs erwähnt, also diese Parameter, die sind bei uns auf Seiten der Medizin, ja, da habe ich jetzt keinen direkten Einblick. Ja, also ich nehme diese Parameter nicht selber ab.
Mhm.
Ja, das macht bei uns die Medizinabteilung. Deswegen habe ich da keinen direkten Einblick, kann da auch relativ wenig dazu sagen, leider. Somit müsste man das vielleicht ein bisschen schieben, ja, oder überspringen.
Aber aufgrund deiner Erfahrung wirst du doch sagen, okay, das ist ein guter Wert, um überhaupt in die Saison zu kommen. Weil vielleicht aus meiner Erfahrung, ich weiß, ich habe Spieler erlebt, die hatten 8 bis 9, wo es hieß, du musst erstmal runterfahren, weil du bist nicht weit weg vom pfeifischen Drüsenfieber. Du bist völlig übertrainiert. Und 14% Körperfett war so die Schwelle gewesen, wo du noch genau drin warst. Bei 15 kannst du schon wieder Probleme kriegen.
Also, ich weiß nicht, ob du mir recht gibst, aber es geht ja, also man sagt ja, in der Saison verliert man. Ja, das heißt, der Eishockeyspieler müsste in der Offseason, sprich im Sommer, aufbauen, um dann in der Saison mehr zehren zu können. Ja, wenn das so ist, klar, immer die Empfehlung, im Sommer eben nicht nur Muskeln, sondern vielleicht auch etwas mehr Körperfett aufzubauen.
Ist
das
so?
Das ist auch eine Gegenfrage an dich. Also wie siehst du das als Trainer? Wie ist deine Erfahrung? Ich kann es nicht prüfen, bin kein Eishockeytrainer.
Ja.
Aber aus Sicht des Diagnostikers oder aus der athletischen Sicht sollte man, oder ja, ist eigentlich die klassische Empfehlung, in der wettkampffreien Zeit, ja, eben den Körper so zu stärken, so zu formen, so aufzubauen, das ist einfach mal ganz pauschal ausgedrückt, um dann eben in der Wettkampfphase, wo das Training vielleicht minimal oder je nach Leistungsklasse sogar etwas mehr in den Hintergrund rückt. Ja, also das klassische konditionelle Training oder Training für den Körper. Man hat ja im Spielsport auch noch Taktik und Strategie. Das braucht auch Zeit, dafür brauchst du ja auch Raum, um das zu trainieren. Um den Körper eben so zu formen in der Offseason, ich wiederhole mich, um eben durch die Saison zu kommen. Ja. Und wenn man an diese Schwelle schon, wie du gerade eben selber sagtest, schon zu knapp kalkuliert, nenne ich es jetzt mal vorsichtig, rankommt, könnte es sein, dass man vielleicht in der Saison, kommt immer auf die Belastung drauf an und auf die Spielzeit und generell das Setting wegbricht. Ja.
Also gehen wir, wenn wir jetzt mal klassisch die Sommervorbereitung, sagen wir mal 1. Mai, Stichtag, wo die Sommervorbereitung beginnt, ja, oder 15. Mai. Mhm. Das erste Ziel ist, keiner soll sich in der Sommervorbereitung verletzen.
Absolut.
Also das ist das erste Ziel. Du siehst es immer wieder auch bei Jungspielern oder auch bei Trainern, die investieren so viel Engagement in den ersten drei Tagen und verletzen sich dann aber für 2-3 Wochen. Also lieber eine kontinuierliche Kurve aufbauen.
Ja, gehe ich absolut mit. Also würde ich auch, Entschuldigung, dass ich unterbreche, würde ich gerne was dazu sagen. Also das oberste Ziel oder eins mit der großen Punkte im Off-Ice-Training oder generell im Athletiktraining ist, den Athleten belastungsverträglicher zu machen. Ja. Weil allein nur, wenn ich das erfülle, dass ich ihn belastungsverträglicher mache, schraube ich ja sein Trainingsvolumen schon automatisch hoch, weil ich die Ausfallquote minimiere. Mhm. Ja? Das heißt, jetzt mal runtergebrochen, selbst wenn ich ihn nicht schneller in meinem Training, nicht schneller und nicht stärker und nicht ausdauernder mache, aber nein, das kommt einher, ja, das eine geht manchmal nicht ohne das andere, aber wenn ich die Belastungsverträglichkeit hochfahre und dadurch den Ausfall minimiere, ja, hat der Athlet ein höheres Trainingsvolumen und wird dadurch, zumindest sollte er, also klassisch, besser werden. Also Verletzungen gehen ja immer so leichte Schritte zurück. Ja, man hat Ausfall hier, man hat Ausfall da aufgrund von Verletzungen. Deswegen gehe ich da voll mit, was du sagst. Die ersten Tage nach der Pause und haben wir ja im Eishockey wenig, aber nach der großen Off-Season-Pause erstmal wieder langsam ranführen, langsam aufbauen und Training, wenn es geht, so dosieren, je nach Altersklasse, dass man die Verletzungswahrscheinlichkeit so gering wie möglich, ich sage es ganz vorsichtig, weil es ist nicht immer auszuschließen. Mhm. Ja, gerade in der Spielsportart, du hast nicht immer, also man hat kann sein, dass man mit einer sehr heterogenen Mannschaft arbeiten muss, ja, wo du, okay, wie dosiere ich jetzt mein Training? An dem vermeintlich schlechtesten, ja, dann entwickle ich die mittleren und guten Spieler nicht mehr. Oder ich orientiere die Trainingsbelastung an den besten, ja, dann kommen die mittleren vielleicht noch mit, aber die schlechten fallen hinten über oder verletzen sich sogar. Also es ist immer, ja, es ist immer eine Frage, das muss man individuell entscheiden, je nach Mannschaft, Altersklasse und dann auch Trainererfahrung. Also Erfahrung spielt da eine ganz große Rolle.
Genau, also du musst auf jeden Fall in deiner Sommervorbereitung differenzieren, welche Altersklasse hast du.
Korrekt.
Weil wenn du jetzt vom Höchstleistungssport ausgehst, da gehen wir mal nicht von aus, dass du schlecht, mittel oder die besonders guten
hast. Nein, natürlich nicht.
Sondern du
hast das nicht. Also schon in den Altersklassen, sage ich jetzt mal, im Jugendbereich. Ja.
Und weil wenn du, nehmen wir mal U13, U15, da bist du ganz klar in der Ausbildung drin.
Mhm.
Und zur Ausbildung gehört ja auch, dass sie sich daran gewöhnen, an eine Sommervorbereitung.
Korrekt.
So, also wo man ihnen auch tatsächlich noch Sachen beibringt.
Ja.
Das Gleiche trifft auf die U17 zu. Da ist ja Eintritt in die Pubertät.
Mhm.
Also spätestens da ist dann irgendwann jeder drin. Und da sagst du dann, okay, jetzt kannst du ganz anders trainieren als in der U15, U13, absolut, weil du schon draufpacken kannst. Ja. Und dann musst du ja in der U20, weißt du, du musst den Übergang zum semi-professionellen, professionellen Bereich schaffen. Da sollte der Spieler so fertig sein, dass die Trainer oben nicht nacharbeiten, sondern sie können aufbauen.
Genau,
also
da draufsetzen.
Genau, korrekt, also er ist taktisch, hat er die Grundkenntnisse gelernt, er ist in der Athletik top ausgebildet und er ist individuell, also technisch gut ausgebildet. So. Und wenn du jetzt das Sommertraining nimmst, ich glaube, was ich auch dazu gelernt habe, ist, die Regenerationsphasen spielen eine riesengroße Rolle in der Sommervorbereitung, weil nur wenn du dich regenerierst, kannst du auch aufpacken. Also wenn du immer nur voll belädst und noch mehr, dann ist er irgendwann müde und daraus resultieren ja auch viele Verletzungen. Ja. Deswegen sind wir so Freunde davon geworden, wir im Trainerteam, dieser 4-Tages-Rhythmus.
Mhm.
Also ich glaube, wenn man in den Profibereich reingeht, muss der Sportler verstehen, dass die Ernährung und die Physiotherapie gleichzusetzen ist wie ein Training. Also er muss den gleichen Gedanken haben. Er muss sagen, okay, ich gehe nicht zur Physiotherapie, wenn ich verletzt bin, weil dann ist es zu spät.
Das ist spät, ja.
Sondern du gehst zur Physiotherapie um ständig Prävention. Also du hattest heute ein hartes Training, keine Ahnung, untere Extremitäten, ja, dann geh dann im Anschluss zur Physiotherapie und lass dich dahingehend präventiv behandeln, weil es geht den nächsten Tag weiter.
Nee, also, sag ich jetzt mal, Regeneration oder Körperpflege kann man ja auch mal ein bisschen dazu sagen. Ja. Also jetzt nicht die hygienische Pflege, sondern Muskulatur und Strukturen pflegen.
Kompensation.
Ja, halt Kompensation haben auf jeden Fall einen Stellenwert. Das steigt natürlich auch mit dem Alter, ja, wenn der Körper älter wird. Also merke ich auch bei mir selber auch, ja, dass es immer einen höheren Stellenwert einnimmt und das ist nicht zu vernachlässigen. Also das, was du genannt hast, sind alles eben Bausteine, ja, die zu berücksichtigen sind. Ja. Ja. Bei einem Körpertypen mehr, beim anderen weniger. Es ist auch immer oftmals so, zeigt die Studienlage, dass Regenerationsmaßnahmen, wenn die der Mensch mag, wirken sie besser. Mag er sie nicht, also einfach nur sein persönliches Empfinden, ja, verlieren sie auch an Wirkung. Also das fand ich ziemlich interessant, als ich da mal einen Vortrag drüber gehört habe, dass wirklich das subjektive Empfinden einen Stellenwert hat, wie stark oder schwach die Regenerationsmaßnahme wirkt. Mhm. Ja. Mag einer keine Physiotherapie, ja, und er geht trotzdem hin, wirkt sie nicht so sehr wie vielleicht ein Kältebecken. Ja, also natürlich, wenn er das mag. Also sehr interessant. Ja.
Das beginnt natürlich alles oben im Kopf. Also wie weit, deswegen sagte ich, er muss es genauso annehmen wie das tatsächliche Training. Also alles steht und fällt.
Genau.
Wie bereitest du dich auch da mental drauf vor? Ich glaube, wenn du wegen der Sommervorbereitung, wenn wir Profibereich haben, oder U20-Spieler. Es gibt ja diese verschiedenen Spielertypen. Du hast die, die relativ schnellkräftig sind. Mhm. Dann hast du die, die wirklich rein optisch, wenn sie nur das Gewicht anschauen, werden sie schon beladen. Ja, ja, dann hast du die Grundlagentypen, die einfach eine Pferdelunge haben und können laufen. Ich als Trainer sehe es immer so, ich will ja den Spieler in die Rolle reinbringen, wo er sich am wohlsten fühlt.
Mhm. Wenn es also, möglich ist.
Ja, wenn es möglich ist. Also da, wo er auch am Ende seine Stärken, seine Waffen auf dem Spiel einsetzen kann.
Absolut guter
Das heißt, Ansatz, ja. Wenn ich einen Spieler habe, der von der Körperstruktur eher schmächtig, klein und dafür aber schnellkräftig ist, würde ich nicht rangehen, okay, natürlich muss ich dich beladen, du brauchst mehr Gewicht, aber wenn das am Ende nach einer langen Sommervorbereitung ein Nachteil für dich ist, weil du gar, weil du unbeweglich wirst, weil du für deine eigene Spielweise viel zu schwer bist, würde ich ihn dahingehend gar nicht hintrimmen wollen. Also ist so mein Ansatz, sondern ich will ja am Ende, er soll ja eine Übertragung immer aufs Eis schaffen.
Absolut.
So, und nicht, dass der, sagen wir mal, der kommt raus am 15. Mai mit 75 Kilo und kommt am Ende der Sommervorbereitung mit 85, sind 10 Kilo. Das ist echt brutal viel. Oder 82 Kilo.
Also ich sag mal, 10 Kilo Muskelmasse in einem Sommer.
Ist schon
fett. Dann eine gute Veranlagung.
Ja, richtig, und richtig.
Da sind wahrscheinlich dann auch...
Also war jetzt ein bisschen übertrieben, aber...
Ja, nicht nur Muskeln dabei, er wird auch andere Sachen ansetzen, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja.
Aber was auch nicht zu vergessen ist, einfach auch Muskulatur, sag ich jetzt mal so plump, Muskulatur schützt. Ja? Muskulatur schützt den Körper, ja? Schützt die passiven Strukturen, also die Skelett, das Skelett. Und es ist nicht zu vernachlässigen, ja, weil klar, man kann vielleicht im Eishockey, das weißt du besser als ich, 8-9 Mal dem Gegner ausweichen, aber am 10. Mal erwischt er dann doch in der Ecke und dann wäre es schon gut, wenn man eine gewisse, robust ist, um dem standzuhalten, ne? Weil sonst ist die Verletzungsgefahr eventuell wieder zu sehr gegeben, aber grundsätzlich, was du sagst, gebe ich dir recht, man muss jetzt die Spieler nicht per se einfach nur das Eishockey-Willens schwerer machen, dass sie dann ihre Stärken dadurch abschwächen oder vielleicht so komplett verlieren. Ja. Aber das ist natürlich auch Luxus für einen Trainer, wenn er Spieler so einsetzen kann, was sie mitbringen an ihren Stärken. Ja. Oftmals ist das vielleicht auch gar nicht möglich. Ja. Aber das muss man sehen, mit welchem Spielermaterial man letztendlich auch am Ende bekommt oder zu tun hat. Ja, oder Körpertypen, ja, und wie die Entwicklung ist. Und eine Frage, die ist mir vorhin noch eingefallen, beziehungsweise wo ich drauf zurückkommen wollte, ist mit der Sommervorbereitung in den einzelnen Altersklassen, wenn man es jetzt mal in der langfristigen Leistungsentwicklung sieht, ja, müsste man ja auch differenzieren, dass ich jetzt in der U13 mich anders vorbereite als in der U17, weil ich da noch viel mehr vor mir habe und Zeit.
Genau.
Und da muss ich vielleicht Sachen noch nicht entwickeln, die ich dann in der U17 aber entwickle. Ja? Und dann, dass man dann aufeinander aufbaut.
Richtig.
Eben diese langfristige Leistungsentwicklung, wo man eben wieder, ich komme darauf zurück, eben die Belastungsverträglichkeit der Spieler versucht sicherzustellen, um eben ihnen die Chance zu geben, im späteren Bereich weiterzumachen und stand und möglichst verletzungsfrei zu bleiben.
Genau, also das ist ja, wenn du jetzt U11 nehmen wir noch mit rein, du hast ja Zeit. Also ja, wir können bei der U7 starten und am Ende hat der Nachwuchsspieler zwischen 10 bis 12 Jahre, je nachdem wann er anfängt, da macht es keinen Sinn, in der U7 Sachen zu retten.
Korrekt,
oder absolut. Anzufangen.
Wollte ich nur mal drauf
also das ist,
ansprechen.
Was halt eben auch ist, im Eishockey, du hast in dem Moment, wenn die Sommer vorbei ist, du hast immer zwei Vorbereitungsphasen. Deswegen zum Thema austrainiert. Es gibt einmal die Phase vom Mai bis, sagen wir mal, zu deinem Sommerurlaub als Eishockeyspieler. Du hast ja nach der Saison kurz eine Phase, wo du zwei Wochen Urlaub hast oder drei Wochen, um erstmal alles zu regenerieren. Dann beginnt die Sommervorbereitung und dann trifft sich ja tatsächlich die Mannschaft zum Trainingscamp. So mit den ganzen Coaches und alle zusammen. Das heißt, da kommt ja dann vermehrt das Eistraining hinzu. Da hast du ja die andere Phase. Das heißt, der Spieler muss auch genau dosieren. So viel zum Thema, wenn du zwischen 5-8% Körperfett rausgehst aus der Sommervorbereitung, hast eine Woche oder anderthalb Wochen nochmal Pause und dann kommt der Trainer und sagt so, heute haben wir aber zweimal Eis plus Athletik. Was du vorher nicht hattest, sagst, okay, er hat gar keinen Widerstand mehr. Also er ist ja jetzt schon übertrainiert und könnte krank werden, weil der Körper ihn zur Ruhe zwingt und sagt, du bist durch, du bist austrainiert. Ja, also das ist halt eben auch nochmal die Phase und ich glaube, die große Kunst ist es von einem Sommertraining, so wenig wie möglich im Spiel 7 der Meisterschaft zu verlieren. So wenig wie möglich Prozent, wenn man denkt über eine Saison. Also der geht raus aus der Sommervorbereitung und ist bei dem Ziel, was der Trainer sich vorhin noch hat, bei 95-100%, sagen wir mal. Und dann hast du deine 9-10-monatige Saison. Und wie viel Prozent hat er von der Sommervorbereitung abgebaut? Und das so wenig wie möglich, weil das, was du meintest...
Ja, ist ein langer Zeitraum. Das kannst du, also ich sag mal, auf so einem langen Zeitraum kann man nicht das gleiche Niveau halten.
Nee, deswegen habe ich gesagt, so wenig wie möglich verlieren. Muss man
doch nicht, ja. Also es ist, wie gesagt, auch geht auch immer ein bisschen in Intervallform, nenne ich es jetzt mal. Ja. Sondern wenn man jetzt im Profibereich eben mit dem Playoff-Modus, da wäre es dann im Optimal, dass es so gesteuert ist und so dosiert ist, ja, dass wirklich da das Bestmögliche, zumindest jetzt, wenn wir sprechen, überwiegend über die konditionelle Seite des Spielers, ja, abrufbar ist. Aber ja, dadurch, dass man jetzt im Spielsport im Kollektiv arbeitet, ja, muss vielleicht auch nicht jeder mal Einzelne das genau treffen. Ist auch sehr schwer für einen Trainer.
Ja, ja. Ja,
25 Spieler, 20 Spieler, 25 Richtig. Spieler gleichzeitig zu treffen. Ja, aber ich sage immer, ich achte sehr viel auf den Mannschaftsmittelwert. Ja, wenn sich der Mannschaftsmittelwert in die positive Richtung verändert, ja, dann weiß ich, dass ich die Mannschaft erreicht habe. Ja. Bleibt der Mannschaftsmittelwert stabil, ja, und ich habe nur einzelne Peaks nach oben oder unten, habe ich einzelne Spieler erreicht. Ich habe welche positiv entwickelt, einige sind stagniert und andere haben sich verschlechtert. Das heißt, der Mannschaftsmittelwert bleibt gleich, aber mit einer Veränderung innerhalb der Mannschaft habe ich also Spieler erreicht und nicht die Mannschaft. Deswegen, um vielleicht mal wieder zurück zur Diagnostik und Tests zu kommen, bei den Ergebnissen Mannschaftsmittelwert aus meiner Sicht sehr wichtig, um eben zu sehen, wie viele Spieler hast du erreicht, ja, mit deiner Intervention oder mit deinem Training. Und hast du die Mannschaft entwickelt oder hast du nur einzelne Spieler entwickelt?
Ja, ja, weil das macht ja auch Sinn, weil am Ende die Mannschaft gewinnt die Meisterschaft und der Einzelspieler sorgt für die Highlights. Das kann man auch so sagen.
Aber klar, ich meine, Spielsport, ja.
Also das macht schon Sinn, sich auf den Mannschaftsmittelwert zu konzentrieren.
Aus meiner Sicht absolut, ja.
Nenn nochmal ein paar Testwerte, wo du sagst, da bist du gut als 21-, 22-jähriger Spieler in einer Kniebeuge. Ist es Front, Kniebeuge,
was ihr testet? Ja, überwiegend Front.
Dann sag mal, was ist da so von der Belastung her ein guter Wert im Maximalkraftbereich?
Ja, das kommt darauf an. Also ich würde es relativ zum Körpergewicht sehen. Ja, dass der,
80 Kilo? Auch,
nee, ich meine jetzt die bewegte Last relativ zum Körpergewicht sehen. Ja, also okay. Wie viel Prozent oder... Ja, welchen Faktor schafft man, sein eigenes Körpergewicht zu bewegen, um eben auch Spieler unterschiedlicher Gewichtsklassen bewerten zu können oder miteinander vergleichen zu können.
Aber jetzt hau mal raus den Wert.
Im Jungsbereich geht es, glaube ich, los bei der Kniebeuge vorne, also 1,4-faches Körpergewicht. Ja.
Okay, also wenn er 80 Kilo wiegt oder unten? Ja, 80.
Ja, 80 Kilo wäre die Hälfte Nummer 40, also bei 120 plus.
Okay.
Ja, oder ein bisschen weniger, 130 Kilo plus.
In der Front, und, das ist schon ordentlich,
Ja, also es ist natürlich auch so, variiert natürlich je nach Spielertyp auch natürlich, ne? Aber
Stand umsetzen?
Ich sag mal so, Stand umsetzen ist eine sehr techniklastige Übung. Ja, kommt auch immer darauf an, wann man es gelernt hat, wie man es gelernt hat.
Mit Ausstoß aber, über Kopf?
Nee, oder? Ohne Ausstoß. Okay, also reines Ausstoß. Umsetzen, ja, als Abtestung der Schnellkraft in der Streckerkette.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, sehr techniklastige Übung. Sollte man sich auch, sag ich jetzt mal pauschal, auch schon im dreistelligen Bereich bewegen, also 100 plus. Ja.
Aber da sind wir ja mit Philipp Frank, deinem Pendant, sehr gut aufgestellt.
Ja. Da sind wir sehr gut aufgestellt oder zumindest die letzten Jahre besser aufgestellt bei uns im Verein. Ja, ich bleibe jetzt mal bei uns, weil ich ja auch noch mit tätig bin.
Richtig.
Hier an der einen oder anderen Stelle. Ja, der Übertrag von OSP und Eisbären Juniors ist ja dann doch gegeben. Und genau, da versuchen wir alle an einem Strang zu arbeiten, wir Off-Eis- oder Athletiktrainer, um die Eistrainer eben zu unterstützen, in der Entwicklung ihrer Athleten und auch an der einen oder anderen Ecke mal zu entlasten.
Ja, das war auch top,
einfach
ja,
mit dem Spezialwissen oder mit der Ausbildung im athletischen Bereich eben die Eistrainer zu ergänzen, zu unterstützen, um ihre Arbeit zu verbessern,
sag ich mal. Richtig. Also ist ja nicht unsere Arbeit, ist ja immer die Arbeit der Sportler, die wird es ja verbessern. Ja,
das ist richtig, aber auch die einfach, ich sehe, also ich arbeite gerne im Trainerteam, weil ich finde, das ist einfach erstmal eine schöne Arbeit. Und wenn das Trainerteam funktioniert, bin ich der festen Meinung, dass das sich auch auf die Spieler und auch auf die Mannschaft überträgt, dass sie das merken und sehen und somit man Mannschaft besser erreicht und dementsprechend vielleicht auch einen Ticken besser entwickeln kann.
Ja.
Ja. Und deswegen arbeite ich gerne, irgendwie, wie gesagt, ich wiederhole mich im Trainerteam und ziehe gerne an einem Strang. Und dann sehe ich das als, was ich leiste, als Unterstützung der Arbeit des jeweiligen Cheftrainers.
Mhm. Ja,
also da stelle ich mich ganz loyal unter den verantwortlichen Trainer und sehe mich als Zuarbeiter.
Als Teil des Teams,
Als Teil des Teams, ja.
Bankdrücken hast du noch nicht beantwortet, was ist davon wert?
Ja, Bankdrücken, ähnlich ist auch so 1,3, 1,3-facher Körpergewicht.
Ja. Okay, also da hätte der Spieler immer eine Orientierung, wenn er 1,3 mal sein Körpergewicht
nimmt. Ich muss jetzt nochmal genau nachlesen. Ich habe jetzt tatsächlich die männlichen Werte nicht exakt im Kopf. Ich habe ja viel oder längere Zeit im Frauen-Eishockey gearbeitet. Da könnte ich es dir beantworten, das weiß ich noch. Da ist ein bisschen niedriger. Also das ist auch noch so ein 0,9-faches Körpergewicht. Geht der gute Bereich los. Aber es ist einfach, wie gesagt, die Komponente Kraft ist aus meiner Sicht im Eishockey nicht zu unterschätzen. Also spielt eine große Rolle. Dementsprechend sollten die Athleten auch kräftig sein.
Ja. Ja,
man darf es jetzt nicht komplett überbewerten. Also Kraft ist nicht alles. Oder man hört auch, Kraft schießt keine Tore.
Ja,
finde ich auch nicht so schlecht, den Spruch, muss ich auch zugeben. Aber die konditionelle Fähigkeit Kraft spielt in einer Schnellkraftsportart wie Eishockey eine nicht unübersichtliche Rolle.
Ja, ich glaube, wenn man bei diesem Tenor bleibt, macht Athletiktraining dich besser? Nein, es gibt dir nur mehr Potenzial. Also am Ende des Tages muss er, das ganze Athletiktraining ist ein Spektrum für sich, aber er muss es aufs Eis übertragen können. Mhm. Denn nur weil er viel Kraft hat im Stand umsetzen oder in einer Kniebeuge, heißt es nicht, dass er gleich ein guter Schlittschuhläufer ist.
Nein, das natürlich nicht. Das hat er damit überhaupt nichts
zu richtig.
Tun. Ja, also, schlittschuhläuferischer Technik. Ja, aber wenn jemand es schafft, schwere Last zu bewegen, dann weiß ich, dass er stark ist. Und wenn er in der Streckerkette stark ist, dann kannst du zurückschließen, dass er auch schnell beschleunigen könnte. Ja?
Richtig, könnte. Also er hat immer das Potenzial dafür.
Genau, er hat das Potenzial dafür. Genau. Ja. Also ich gebe dir recht, wenn du sagst, mach dich Athletiktraining besser. Nein, da finde ich das Nein zu hart. Ja. Würde ich schon sagen, ja. Du musst nur überlegen, aus welchem Blickwinkel. Ja. Und verbessere ich den Athleten, im athletischen Bereich gebe ich ihm mehr Potenzial oder gebe ich ihm eine bessere Chance, ein guter Eishockeyspieler zu sein oder ein guter Eishockeyspieler zu werden. Das sehe ich genauso.
Ja. Ich sage es immer nur deswegen so übertrieben, weil du musst immer davon ausgehen, nur weil er das kann in der Athletik, weil unsere natürliche Bewegungsform ist nicht das Eis. Und on top kommt ja noch hinzu, was immer mehr eine Rolle spielt, sind die kognitiven Fähigkeiten. Denn wir suchen ja auch, wie in jeder Spielsport also ist, die spielintelligentesten Spieler. So, also was nützt es? Er ist komplett austrainiert, er kann alle Gewichtheberübungen, er ist super im Rumpfbereich, er ist super schnellkräftig, aber hey, kann er Eishockey spielen?
Absolut. So, ne? Also da kommen wir wieder zurück, was ich anfangs gesagt hatte, also was meine Sicht betrifft. Ja, wir bewegen uns in der Spielsportart und eine Spielsportart ist komplex. Dementsprechend sind die Anforderungen an den Menschen oder an den Spieler auch komplex.
Richtig,
ja. Im Gegenzug könnte ich dir die Frage stellen, was bringt dir der Spieler mit dem größten Spielverständnis und Spielwitz, der ab Minute 25, 28 ja, nicht mehr laufen kann. Der bringt dir auch nichts mehr dann hinten raus im Spiel.
Richtig.
Oder du fährst genau auf ein Turnier und ein Spieler schafft nur 2 Spiele auf einem gewissen Niveau und dann bricht er dir weg. Und mit Ermüdung des Körpers geht auch Ermüdung des Kopfes einher.
Genau.
Ja, und vollkommen deswegen richtig. Muss man es schaffen oder muss der Athlet, der Eishockeyspieler, muss es schaffen, ja, dass sein Körper keine Rolle spielt. Dass sein Körper ihm die Möglichkeit gibt, das zu machen, was er machen muss oder was er machen will.
Genau, also für mich als Trainer ist es am Ende eine, ich habe mehr Vertrauen zu ihm. Also jeder Sportler, der wie bei einer Weltmeisterschaft, der geht die Saison noch länger bis in den Mai hinein. Ich habe einfach mehr Vertrauen, weil ich weiß, also hier, er wird nicht am Fitnesszustand scheitern. Cool. Während der Spieler natürlich auch, er weiß, er ist fit, hat er viel mehr Selbstvertrauen.
Ja, absolut.
Hat er ein größeres Selbstbewusstsein, er spielt risikofreudiger, weil er halt einfach weiß, okay, ich bin ja fit, ich kann die und die Situation anders lösen. So, also ist ja auch eine mentale Stärke, die immer einhergeht.
Absolut,
ne?
Absolut, ja.
Wenn du einen guten Fitnesszustand hast. Lass uns mal differenzierter gehen. Du hast die Spieler und den Torhüter. Welches Anforderungsprofil sollte denn ein Torhüter? Schnellkräftig?
Torhüter auch absolut schnellkräftig. Mhm. Also bei Torhüter verschiebt sich's leicht, meiner Meinung nach, aber nicht so sehr. Ja, Torhüter, also Augen-Hand-Koordination braucht man beide, aber Torhüter natürlich noch mehr. Also Pucks erkennen, ja, Pucks sehen, Pucks erkennen, Pucks halten. Ja, also was macht die linke Hand, was macht die rechte Hand? Ja, Reaktionsschnelligkeit, ja, ganz, ganz hohe Fähigkeit, die ein Torhüter.
Na, und ein hohes Maß an Grundlagenausdauer, oder?
Das kommt natürlich auf die Spielsituation drauf an. Ne? Also wenn das Spiel sich, sagen wir mal, vom Spiel sich 45 Minuten im gegnerischen Drittel, ich übertreibe, stattfinden, dann brauche ich auch keine Grundlagenausdauer. Aber letztendlich gebe ich dir recht, er steht 60 Minuten auf dem Eis. Das ist die Frage, wie stark wird er beschäftigt in den 60 Minuten? Ja.
Na, dann lass uns doch beim aktuellen Beispiel.
Aktiv viel wird er beschäftigt, hoch, runter, links, rechts, ja, Pfosten links, Pfosten rechts. Natürlich muss der dann auch, wenn ein Spielunterbruch da ist, versuchen, schnell zu regenerieren, um wieder da zu sein. Aber
dann lass uns beim aktuellen Beispiel, heute ist der 3. Mai, da zeichnen wir auf, gestern, 2. Mai, war das erste Finalspiel Wolfsburg gegen Eisbären.
Correct.
Beide Torhüter, Strahlmeier, Niederberg, top. Also ja, Wahnsinn.
Spielen die Playoffs durch, glaube ich, beide
aktuell. Beide. Wahnsinns-Performance. Es ist ins 4. Drittel reingegangen, relativ spät kam das 3-2. Ich fand bis dahin beide Tore, die sagt, also das ging ja auf beiden Seiten hin und her.
Korrekt,
da war ja nicht ein Verhältnis, okay, hier konnte sich der Torhüter mal 5 Minuten zurücknehmen oder einfach mal, ja, okay, jetzt hands off, ich kann ruhig machen. Und das ist, was ich meine. Ist es nicht schwer zu trainieren? Die müssen auf einer Seite brutal schnellkräftig sein und auf der anderen Seite müssen sie aber auch eine hohe Konzentrationsfähigkeit bis ins 4. Drittel, noch länger.
Ja, ja.
Also brauchst du auch eine gewisse Grundlagenausdauer, damit du klar bleibst
im Kopf. Also die habe ich ja nicht wegdiskutiert.
Okay.
Also die Grundlagenausdauer lässt sich auch sehr schwierig wegdiskutieren. Aber was wir hier in unserer Zusammenarbeit mit den Eisbären Juniors auch in dieser damaligen, in dem Projekt oder lass uns Studie nennen, gesehen haben, ein gewisses Niveau an Grundlagenausdauer ist vonnöten. Aber darauf nochmal auf Biegen und Brechen eins draufzusetzen, macht aus dir noch weniger einen besseren Eishockeyspieler, als Schnelligkeit oder Schnellkraft zu verbessern. Ja, also ich fasse zusammen, ein gewisses Niveau an Grundlagenausdauer ist vonnöten, ja, aber Schnelligkeit und Schnellkraft weiterzuentwickeln, hätte es dann quasi, also da, ich sage mal so, man kann nicht schnell genug sein. Ja, ist jetzt sehr plump ausgedrückt, aber das sind einfach Fähigkeiten, die man noch weiterentwickeln müsste, weil einfach auch wieder eine Frage an dich, was sind die Unterschiede im Eishockey in den unterschiedlichen Leistungsklassen?
In den unterschiedlichen
Leistungsklassen, Oberliga, 2DL, 2DL, um jetzt die Regionalliga mal nicht zu nennen.
Naja.
Schnelligkeit.
Genau, also.
Ja, das ist alles Schnelligkeit.
Ja, richtig.
Viel Schnelligkeit. Klar, Spielintelligenz, alles, aber auch, aber es ist die Schnelligkeit, ja.
Na, und es ist vielleicht auch, wenn du jetzt den Sprung Oberliga und DL machst, ist natürlich dann auch der Wille. Mhm. Also wie weit gibt er sich mit seiner Rolle zufrieden und sagt, gut, auch, ich bin Oberligaspieler?
Aus meiner Sicht zumindest ist es klar zu erkennen, läuft jetzt im Fernsehen NHL natürlich, oder DL.
Ja, richtig, richtig.
Die machen letztendlich irgendwo alle immer die gleichen Moves und die gleichen Bewegungen. Die einen machen es nur in einem viel höheren Tempo, nicht nur schlittschuhläuferisch, sondern auch gedanklich.
Genau, ja. Das ist es ja eher.
Ja, also alles funktioniert einfach schneller. Das Spiel ist in ihren Grundlagen einfach schneller.
Mhm. Ja. Und sie sind natürlich auch wesentlich besser ausgebildet in ihren individuellen, also ausgebildet nicht, aber sie sind stärker in ihren individuellen Fähigkeiten.
Natürlich, das spielt und alles mit einer Rolle, das kommt damit dazu, ja.
Und das ist vielleicht der Punkt, den du meintest, dass es ihnen ja dann auch leichter fällt. Also wenn er sich darauf nicht mehr konzentrieren muss, der Athlet, auf seine Athletik, auf seine individuellen Fähigkeiten, sondern nur noch auf die Taktik und die äußerlichen Einflüsse, die blendet er auch aus. Ja. Also bleibt er nur noch bei sich mit seiner mentalen Stärke.
Korrekt. Und in der Situation. Wenn der Spieler in der Situation sein kann und die Situation schneller kennt, hat er ja mehr Zeit zu überlegen oder nachzudenken, wenn er das noch muss, ja, oder zu reagieren generell, als jemand, der länger braucht, um Situationen zu erkennen oder in der Situation zu sein. Und das beschreibt aus meiner Sicht zumindest, mag sein, dass das jetzt sehr,
ist ein guter
Teil. Aber es ist meine subjektive Empfinden, der Unterschied in den Leistungsklassen ist die generelle Schnelligkeit des Spiels.
Marco, wir sind jetzt bei 50 Minuten, bis hier war's. Na, ist schon lang, ne? Ja. Also,
haben wir gut durchgehalten bis jetzt.
Genau, ich würde noch die letzte Frage, die könnte vielleicht jeden Sportler oder auch Elternteil interessieren. Mhm. Was würdest du empfehlen, wie sollte sich ein Sportler bei einer Sportmedizin oder bei einer Leistungsdiagnostik 48 Stunden, 24 Stunden vorher vorbereiten? Mit der Ernährung oder mit dem Training?
Also ich denke nicht, dass ein Sportler aufgrund einer medizinischen Grunduntersuchung oder eines anstehenden Leistungstests seine Ernährung verändern muss. Die sollte generell gut sein oder dem Sport angemessen sein.
Also du wirst nicht sagen, okay, heute hast du eine Leistungsdiagnostik auf dem Laufband, maximale Auslastung ist mehr Kohlenhydrate vorher?
Nee? Man könnte es einfach ausgedrückt sagen, jetzt im Ausdauerbereich, wie eine Spielvorbereitung. Ein Tag vorm Spiel würde ich es ähnlich halten wie bei einer Spielvorbereitung. Ja, ansonsten würde ich das Thema Ernährung eigentlich da gar nicht so sehr in den Vordergrund rücken, ja, weil letztendlich sind die Leistungstests worauf wollte ich hinaus? Habe ich kurz den Faden verloren. Da sollte man nicht die Ernährung umstellen müssen für sowas. Ja, es ist wie ein Trainingstag letztendlich zu sehen oder der gemessen wird.
Und wenn er an dem Tag, also er hat den Test um 10 Uhr, um 12 Uhr oder nachmittags, sagen wir mal, er hat ihn um 10, dann vorher, weil ich bin immer ein Freund davon, auf ganz nüchternen Magen, aber hier jetzt nicht hier Weißbrot essen.
Korrekt. Also absolut einfach ein ausgewogenes Frühstück. Wir beginnen meistens überwiegend die Tests um 9. Ja? Also da geht es nicht strikt um 9 los, da geht das Warm-up los. Das haben wir so ab 9.30 Uhr wird dann Leistung gefordert.
Ja.
Und einfach ausgewogenes Frühstück, dann ist zwischen Sprung und Kraft und Ausdauer auch immer noch eine Pause. Ja, das sollte auf jeden Fall ein Zwischensnack, nicht zu viel, weil das transportiert man ja dann alles mit auf der Laufbahn. Aber ein Zwischensnack möglich und den sollte man auch wahrnehmen, um dann eben die Energieversorgung sicherzustellen für den Leistungstag. Aber das zum Thema Ernährung. Was anderes, was uns häufiger wiederkehrt, wie sollte sich der Spieler vorbereiten, wenn er es denn selber in der Hand hat? Oftmals hat es der Trainer in der Hand oder auch der Sportmanager in einigen Vereinen. Ein bisschen Ruhe. Ja? Also man sollte jetzt nicht komplett platt oder am Tag vorher noch Intervalltraining gehabt haben, dann zur Leistungsdiagnostik kommen und gar nicht so sehr, dass die Leistungstests dann schlechter werden. Ja, also klar sind gute Ergebnisse für den Spieler als auch dann für den Trainer immer gut, also besser als schlechte, ganz klar, braucht man nicht drüber reden. Aber wir wollen ja, was wir hier feststellen wollen, ist der aktuelle Ist-Zustand. Also die aktuelle Ist-Zustand, Leistungsfähigkeit des Athleten. Ist der natürlich vorbelastet durch ein hartes Training am Tag davor oder zwei Tage davor, entspricht das ja nicht der Realität.
Richtig.
Ja, sondern es ist dann der Ist-Zustand des Athleten mit der Vorbelastung, hartes Training einen Tag vorher. Also deswegen, wenn man es steuern kann, und ich weiß, bei den Eisbären Juniors weiß ich, dass auch stellenweise getan wird, wenn die Trainer wissen, die Leistungstests stehen an oder auch für die Nationalspieler, für die U-Nationalspieler, die Leistungstests stehen an, dann wird etwas reduziert. Ja, ein, zwei Tage vorher wird das Trainingsvolumen reduziert, um den Athleten auch einfach ein Signal zu setzen, du, das ist für uns wichtig, das ist für dich wichtig, wir vertrauen dir und wir schicken dich dahin und geben dir dann auch den Raum, da gut zu sein. Ja, also da etwas runterfahrendes Pensum und dann, dass man möglichst ausgeruht, aber trotzdem ready, vor allem auch mental ready, weil stellenweise kann so ein Diagnostiktag je nach Länge auch eher mental ermüdend sein, nicht nur körperlich. dass der Athlet dann da ist. Ja.
Ist denn, weil du sagst, der Ist-Zustand, ihr testet vielleicht 2-3 Mal im Jahr den Eishockeyspieler.
Ja.
Stellst du fest, dass es Spieler gibt, die so clever sind, okay, im ersten Test, ich setze nicht alles rein, damit dann der zweite Test dementsprechend besser ausfällt?
Ja, also, du schmunzelst schon, wahrscheinlich warst du selber so einer damals. Ja. Aber du sagst ja, du suchst intelligente Spieler und ja, wir haben intelligente Spieler und von intelligenten Spielern ist es auszugehen, dass er ganz klar differenzieren kann zwischen Sommereingangs- und Sommerausgangstest.
Okay, also kannst du denn messen, messen schon, ja. aber ihn quasi rein äußerlich, siehst du das, du jetzt verarsch mich mal jetzt nicht hier, du gehst doch nicht ans Limit.
Ja. Also jetzt bewegen wir uns wieder an der Grenze des Datenschutzes, ja. Das nehme ich immer gerne als Ausrede, wenn ich irgendwas nicht sagen möchte, ja. Aber ja, natürlich, das ist subjektives Empfinden und
okay.
Ja, man kennt die Spieler und die machen das dann, sie verhalten sich nicht zu ihrem Nachteil.
Ja. Okay. Ja.
Aber wenn man merkt, dass jetzt ein Spieler oder generell auch nicht nur aus dem Eishockey, auch aus anderen Sportarten nicht möchte, weil er sagt, das ist jetzt erstmal der Ausgangstest, dann versucht man ihn schon etwas mehr in die Richtung zu pushen, ja, ein bisschen, sagen wir mal, sein Potenzial abzurufen, weil wir wollen, wie gesagt, die Entwicklung messen und nicht nur die Lust, habe ich Lust auf die Tests, sondern wir wollen wirklich die physische Entwicklung des Athleten messen. Aber es ist immer wieder interessant, wenn das vorkommt, weil das spricht ja auch für eine gewisse Intelligenz oder für einen Witz des Athleten. Und da findet man eigentlich immer einen Konsens dann zwischen Diagnostiker und Sportler.
Okay.
Bis jetzt hatte ich da noch keine Probleme.
Ja, sehr schön. Na gut, Marco, dann sind wir am Ende. Die letzte Frage hat immer der Gast. Hast du ein besonderes Wunschthema oder etwas, was dich interessiert?
Ja, also ich habe... jetzt im Laufe unseres Gesprächs ist mir gekommen, dass ich mal mich, also ich spreche jetzt als Diagnostiker, als Leistungsdiagnostiker, würde mich vielleicht mal interessieren, wie der Athlet auf der einen Seite dann mit den Ergebnissen oder wie es Einfluss auf sein Training hat oder auf den Blick seines Körperzustands und sein Training hat, als aber auch wie die Trainer mit den Daten dann weiterarbeiten. Ja, also nicht, dass ich es stellenweise wüsste, um Gottes Willen, ich weiß es auf jeden Fall, aber das einfach mal so generell sieht, die Arbeit, die hier gemacht wird von Athleten und den Diagnostikern, wo fließt die hin? Oder wo sie hinfließt, weiß ich, aber ich denke, du kannst mir, weißt, was ich meine. Aber vielleicht mal an einigen Beispielen nennen, dass in der U15, U17, U20 verändert das die Trainingssteuerung in dem und dem Bereich. Ja, also so, dass quasi nochmal das Band oder die Zusammenarbeit zwischen Off-Ice- und On-Ice-Trainern da kommuniziert wird und auch der Diagnostiker weiß, okay, das hat jetzt tatsächlich zu dem und dem geführt. Ja, das würde mich mal interessieren.
Okay.
Ja.
Ja, Marco, dann danke ich dir für deine Zeit.
War die Stunde fast voll. Jetzt haben wir noch 3 Minuten. Ja, haben wir noch Spielraum für Blödsinn und dann
fürs Bällebad.
Fürs Bällebad, ja, kriegen wir jetzt demnächst auch einen Raum weiter.
Ja, für die feinmotorischen Tests oder was?
Ja.
Nee, also danke dir, es war sehr, sehr interessant.
Sehr gerne.
Danke,
hat auch sehr viel Spaß gemacht.
Ja, dass du mir alle Räumlichkeiten hier nochmal gezeigt hast vom OSP, wo ich vor zig Jahren so viel Angst vor hatte, hier immer herzukommen. Aber da warst du ja noch nicht da.
Nee, da war erstens ich noch nicht da. Und Angst muss man keine haben. Also,
Nein,
arbeiten auch nur Menschen, auch wenn man es manchmal gar nicht glauben mag. Aber.
Ja. Naja, das ist schon so ein bisschen wie bei Kurt Krömer, Labor, Labor, Labor.
Nee, also die Zeiten haben sich geändert, in denen, also da war ich ja noch lange noch nicht hier. Mag mit Sicherheit sein, dass es hier früher mal anders war, auf dem Gelände, aber mittlerweile... Also ich kann auch nur Positives berichten, sonst wäre ich auch nicht schon so lange her hier und so lange hier, glücklich hier vor allem.
Ja, schön. Ja, für euch da draußen, wenn ihr Anregungen oder Fragen habt, einfach schreiben oder ihr schickt mir selber irgendwie eine Nachricht, so wie er mag. Daumen runter für mich, Daumen hoch für Marco. Ne? Das ist auf jeden Fall wichtig für meinen Gast. Ja, ansonsten bleibt gesund und bonne Chance.
Salut.